Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Putting it up to LaFontaine. He gets tripped up, gets it to May, and over the line. He's May going in on goal. He shoots. He scores!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Etwas anderes Intro bzw. eine Verlängerung des Intros und ich glaube, einige von euch werden das Ganze erkannt haben. Das war der legendäre Rick Jenneret in der Playoff-Serie 1993. Die Buffalo Sabres gegen die Boston Bruins und genau das ist die Serie, auf die ich heute schauen werde. Vorschau auf Runde 1 zwischen diesen beiden Mannschaften und damit gleich direkt der Einstieg. Es ist der 9. Vergleich zwischen Buffalo und Boston und nur 1993 und 1999 konnte sich Buffalo durchsetzen. 99 bekanntermaßen bis ins Finale durch dann gelaufen, aber dort, ja, kann man sagen, unterlegen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Brett Hull hat ein Tor gemacht, was lange, lange diskutiert werden wird. Und ich glaube, da werden sich die Fans der Stars und der Sabres nicht einig werden. Insgesamt, wie gesagt, der 9. Vergleich zwischen diesen beiden Teams. 6-mal Boston, 2-mal Buffalo bisher. Und jetzt die Gelegenheit, das Ganze vielleicht ein bisschen auszugleichen oder auszubauen, je nachdem, welches dieser beiden Teams gewinnen wird. Die Mannschaften, die hatten überraschende Saisonverläufe. Die einen, die Sabres, die begannen so, wie sie das seit 14 Jahren fast gemacht haben, nämlich nicht so besonders gut. Sie waren auf dem letzten Platz mit einer Bilanz von 14 und 4 in der Eastern Conference am 15. Dezember und seitdem lautet die Bilanz 36-9-5. Sie waren von den Punkten und von der Punkteprozentzahl her das beste Team in der NHL und am Ende reichte es dann für 109 Zähler. Nummer 1 in der Atlantic, Nummer 2 in der Eastern Conference, Nummer 4 insgesamt in der NHL. Die Bruins, die waren eine Mannschaft, die im letzten Jahr einige altbekannte Spieler, allen voran Brad Marchand, abgegeben haben, die einen Umbruch eingeleitet haben, die sich mit Marco Sturm einen deutschen Coach geholt haben, der, ja, glaube ich, eher so ein paar Jahre Zeit bekommen sollte. Aber Sturm hat, glaube ich, wieder erwarten und er hat das auch gesagt, er wird zitiert auf der NHL-Seite, auch er hätte nicht erwartet, dass sie 100 Punkte sammeln in dieser Saison. Das ist ihnen aber gelungen mit 45 Siegen. Sie sind in der Atlantic auf Platz 4 gelandet, Wildcard-Platz Nummer 1 in der Eastern Conference. Das ist Platz 5 insgesamt in der Eastern Conference, zeigt auch so ein bisschen das Missverhältnis zwischen den Divisions da. Und in der NHL Platz 8, auch das beweist die Eastern Conference, was die Punkte betrifft, ganz, ganz stark in dieser Saison. Apropos in dieser Saison, die Bilanz in der regulären Spielzeit, die spricht für die Boston Bruins 3-1-0 aus deren Sicht. Aus Sicht der Buffalo Sabres immerhin 1-1-2, zweimal noch einen Extrapunkt geholt, weil es über 60 Minuten hinausging. Die Zahlen für die beiden Mannschaften, zumindest erstmal die klassischen Werte beim Angriff. Buffalo auf Position Nummer 5, was die Tore betrifft. Die Bruins auf 11 in der Abwehr. Buffalo auf 11, die Bruins auf 14. Was das Powerplay betrifft, da war allerdings dann Boston besser, Platz 9. Und Buffalo nur Platz 21, dafür das Penalty-Killing von den Sabres auf Platz 4 und das Unterzahlspiel von Boston auf Platz 24. Bei den Advanced Metrics, da sind sich die Teams gar nicht so unähnlich. Corsi Wert Platz 17 für die Sabres, Platz 19 für die Bruins. Bei den Expected Goals Platz 18 für Buffalo, Platz 27 für Boston. Bei den tatsächlichen Toren allerdings Platz 3 und Platz 5 beim Anteil bei 5 gegen 5 für die beiden Teams. Beide mit richtig guten Schussquoten, Platz 5 und Platz 6, die beiden Mannschaften. Also das zeigt, dass sie ein bisschen vielleicht auch Glück hatten, die Teams. Und jetzt ist natürlich die Frage, welche der beiden Mannschaften kann das so ein Stück weit bestätigen oder eben mitnehmen in die Playoffs. Das wird sicherlich ein Punkt sein, der auch in dieser Playoff-Serie und dann je nachdem, wer gewinnt, darüber hinaus entscheidend sein wird für die Teams. Bei der Fangquote, da lag Boston etwas besser mit 91,7% als Team auf Platz 4, aber immerhin noch Platz 8 für die Buffalo Sabres. Ja, ich habe es erwähnt, überraschend gute Saison für Buffalo nach einem wieder mal durchwachsenen Start. Sie haben zwischendurch den General Manager ausgetauscht. Jetzt ist es Jarmo Kekäläinen und der hat anscheinend einen Effekt gehabt auf die Franchise und sie so ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf aufgeweckt. Und vor allem ist es auch so gewesen, dass auch Lindy Ruff, der ja auch ein bisschen unter Kritik stand oder in der Kritik stand nach den ersten Wochen, auch er ist mittlerweile jemand, der sehr, sehr gut gesehen wird. Ich weiß gar nicht, was beim Thema Jack Adams Trophy vielleicht auch bei Lindy Ruff passieren wird, aber auf jeden Fall ist mit dem Verein etwas passiert und es ist eine unfassbar große Euphorie in Buffalo. Die könnten wahrscheinlich 50.000, 60.000 Karten verkaufen für jedes Spiel. Die Fans nach 14 Jahren, nach Rekord 14 Jahren, in denen sie nicht die Playoffs erreicht haben, jetzt endlich wieder mit dabei in der Endrunde. Und das ist schon etwas, wo man sagen muss, da ist eine ganze Region, die Eishockey verrückt ist. Natürlich gibt es auch das NFL-Team, gar keine Frage. Aber die Fans in und um Buffalo, die sind auch Eishockey verrückt. Und das zeigt sich übrigens auch immer wieder in den Einschaltquoten in den Playoffs. Und zwar auch in den letzten 14 Jahren. Und da merkt man schon, Moment mal, die waren ja gar nicht mit dabei. Und trotzdem sind in Buffalo immer sehr, sehr hohe Einschaltquoten für die NHL. Und da werden jetzt sicherlich Rekordwerte aufgestellt in den nächsten 2 Wochen hoffentlich und vielleicht sogar noch drüber hinaus für die Buffalo Sabres. Ja, zum ersten Mal dabei seit 2011. 2011 war das letzte Jahr, in dem die Boston Bruins den Stanley Cup gewinnen konnten. Und auch das zeigt so ein bisschen die unterschiedlichen Wege auch, die die beiden Franchises eben in den letzten Jahrzehnten dann auch erreicht oder gegangen sind. So muss man das ja eben dann auch entsprechend sagen. Buffalo hat sich auch verstärkt. Das ist auch etwas, was ein bisschen neu ist im Gegensatz zu anderen Jahren. Logan Stanley, Luke Shen und Sam Carrick sind diejenigen, die das Team unterstützen sollen weiterhin. Und sie sind gut besetzt. Sie haben mit Tage Thompson vorne einen Topscorer. 40 Tore, 41 Vorlagen, 81 Punkte in genau 81 Partien und direkt dahinter kommt eine der Stärken der Buffalo Sabres, nämlich offensiv starke Verteidiger. Rasmus Dahlin, sicherlich auch ein Kandidat für die Norris Trophy. 74 Punkte, 19 Tore hat er insgesamt gemacht. Dazu kommen bei den Verteidigern noch Bo Byram mit 11 Toren und Samuelsson mit 13 Toren und Owen Power auch nochmal mit 8 Treffern. Also ich glaube, sie haben die offensivstärksten Verteidiger insgesamt in der NHL. Sehr, sehr wichtig, dass die in der Offensive auch mithelfen. Ansonsten, was das Scoring betrifft, Alex Tuck wieder sehr, sehr gut unterwegs. 33 Tore und keinen neuen Vertrag. Das muss man auch sagen. Auch etwas, wo die Sabres ja, Risiko gehen, denn er könnte, wenn er denn Free Agent werden möchte, Alex Tuck, sich im Prinzip, würde ich fast sagen, das Team aussuchen und vor allem auch sehr, sehr viel Gehalt mitnehmen, denn die Free Agents Class, die jetzt im Sommer kommt, die ist ja nicht so wirklich groß. Viele der Free Agents haben schon unterschrieben und Alex Tuck ist einer der wenigen, der keinen neuen Vertrag hat und diese 33 Tore, die sind da schon ein richtig, richtig guter Wert. Das ist aber Zukunftsmusik. Hier und jetzt eben eher einer der besseren Spieler. Dazu noch ein Josh Doan mit 25, Jason Zucker mit 24, Jack Quinn mit 20. Also auch nochmal drei Jungs, die 20 Tore oder mehr gemacht haben. Und hinten auch noch McLeod, Benson, Norris, Josh Norris, der nur 44 Spiele hatte, aber 13 Tore dort erzielen konnte. Und Noah Ostlund auch alle zweistellig gescored. Ich schaue auch gleich mal rein in die Reihen. Peyton Krebs, Tage Thompson, Alex Tuck, die erste. Thompson als Hühne, sehr, sehr schwer zu spielen. Viel physisch mit dabei, den kriegst du so auch nicht unbedingt aus den Bereichen weg, wo er hinfahren möchte. Alex Tuck, auch jemand, der gut treffen kann. Vielleicht die 33 sogar ein bisschen wenig Tore. Zweite Reihe, Zucker, der weiß, wo das Tor steht. Ryan McLeod, Jack Quinn. Passt auch irgendwie von der Chemie her. Josh Norris, Josh Doan und Zach Benson. Auch die Reihe gefällt mir richtig gut. Da kann ich nur hoffen, dass Norris auch jetzt in den Playoffs mal gesund bleibt und auch zeigen kann, was er drauf hat. Das war ja in Ottawa auch so, dass sie da immer die Playoffs verpasst haben. Jetzt ist er in Buffalo und da wäre es ihm zu wünschen, dass er da auch eben beweisen kann, dass er jemand ist, der in wichtigen Spielen auch Tore erzielen kann. Und hinten Jordan Greenway, Tyson Kozak und Beck Mellenstein. Unbequem, vor allem auch Greenway, jemand, der auch so ein bisschen dann on the edge ist manchmal und eben auch durchaus eine gute Offensive, die die Sabres haben, aber die wird unterstützt, und das habe ich ja schon erwähnt, durch die Verteidiger und einfach auch alleine diese ersten vier erstmal. Rasmus Dahlin, Samuelsson, ich habe es erwähnt, bei den Toren Dahlin 19, Samuelsson 13, also über 30 Tore dieses Verteidigerpaar. Das zweite mit Bo Byram und Owen Power immerhin auch noch kombiniert. 19, Logan Stanley und Luke Shen sind auch nicht die schlechtesten im dritten Paar. Also die Defensive der Buffalo Sabres ist schon eine, die zu den besseren gehört in der NHL. Vor allem was das Unterstützen des Angriffs mit betrifft und eben auch das Einleiten des Angriffs. Also da haben sie schon sechs Jungs, die da richtig mit vorne helfen können und eben dann auch vielleicht einen Vorteil ausmachen können gegenüber den anderen. Das Goaltending, ja, das ist so eine Nummer. Die Zahlen, die Fangquote, die habe ich ja genannt, die ist ja durchaus erstmal solide bei den Buffalo Sabres. Und wenn man sich auch die normalen Werte anschaut, dann ist das in Ordnung. Alex Lyon wird wohl der Starter sein. 36 Spiele, 20 Siege, 2,77. Fangquote von 90,7%. Ukko-Pekka Luukkonen wäre der zweite. Auch fast die gleiche Anzahl an Spielen. Zwei Siege mehr. Fangquote ist auch ein Stück weit besser. Gegentorschnitt auch ein Stück weit besser. Aber ich weiß nicht, ob es nicht doch Alex Lyon ist. Denn wenn wir auf die Advanced Metrics gehen, da hat der den besten Wert mit plus 12,6. Pekka Luukkonen plus 10,5. Auch okay. Colton Ellis hinten übrigens auch plus 1,9. Also alle drei positiv. Das ist schon etwas, wo man sagen kann, okay, das könnten Torhüter sein, die durchaus in den Playoffs helfen. Aber dann kommt das Problem, wie sieht es mit der Erfahrung aus für die Torhüter? Alex Lyon, der hat 4 Spiele gemacht für die Florida Panthers beim Upset damals gegen die Boston Bruins. Also das ist natürlich zumindest schon mal ein Stück weit etwas, wo er weiß, wie man Boston schlagen kann. Nur, er war dann nicht mehr derjenige, der im Tor gestanden hat. Das heißt also, ja, da war es dann Bobrovsky, der übernommen hat. Und Ukko-Pekka Luukkonen, der hat noch nicht eine Partie absolviert in den Playoffs, weil er seine ganze Karriere in Buffalo verbracht hat bisher. Und wie ich ja erwähnt habe, sind die erstmals seit 14 Jahren in den Playoffs. Also da durchaus ein möglicher Nachteil gegenüber den Boston Bruins, denn die Bruins, die haben mit Jeremy Swayman den großen Favoriten auf die Vezina Trophy plus 28,8 in 55 Partien Goals Save Above Expected. Das ist der beste Wert aller Playoff-Torhüter und eben, wie gesagt, dann vielleicht auch sein Weg zur Vezina Trophy vor ein paar Jahren mit Linus Ullmark zusammen ein richtig gutes Torhüter-Duo gebildet, was Rekorde aufgestellt hat in der NHL. Und jetzt ist er eben alleine unterwegs und vor allem, er war von Anfang an dabei in dieser Saison im letzten Jahr. Ja, die Vertragsverhandlungen, die sich so ein bisschen gezogen haben, das Training Camp nicht komplett mitgemacht und dann war es so, dass er eine schwierige Spielzeit hatte letztes Jahr und in dieser Spielzeit war das wesentlich besser. Die Advanced Metrics habe ich genannt. Bei den klassischen Zahlen 2,71 Gegentorschnitt und 90,8 ist das nicht so überragend, aber wie gesagt, das ist nur so die halbe Wahrheit. Er ist schon jemand, der seinem Team sehr, sehr geholfen hat. Die Spieler, die vor ihm stehen, die haben auch einen absoluten Superstar mit dabei. David Pastrnak, 100 Punkte mal wieder für den Tschechen. Eine sehr, sehr gute Spielzeit und etwas verändert zu vergangenen Jahren. Denn der hatte ja schon mal 61 Tore in einer Saison erzielt. 47 oder plus 40, mehr als 40, hat er auch schon einige Spielzeiten geschafft. Aber in dieser Saison nur 29 Tore, dafür 71 Vorlagen. Zeigt so ein Stück weit, dass er vielleicht auch sein Spiel verändert hat. Dass er aber auch etwas mehr Vertrauen hat in seine Mitspieler. Und die meisten Tore bei den Bruins, die hat nämlich jemand anderer geschossen. Morgan Geeky, zwischendurch sogar sensationell unterwegs in Richtung Rocket Richard Trophy. So ein bisschen abgekühlt dann, aber 39 Treffer sind aller Ehren wert. Pavel Saka dahinter der Zweite mit 30 Toren. Viktor Arvidsson, der aus Edmonton kam, auch mit einer Comeback-Saison im Prinzip 25 Treffer erzielt. Dazu noch Lindholm, Minton, Mittelstädt, Kuznetsov, Kastelik und dann Charlie McAvoy, die zweistellig gescored haben, aber McAvoy und dann eben da auch wieder der Blick rüber nach Buffalo, der einzige Verteidiger, der eben mehr als 10 Tore erzielt hat und das ist dann schon ein Unterschied gegenüber den Buffalo Sabres. Aber wir bleiben kurz im Sturm, ich gehe mal einmal da die Reihen durch, Lindholm, Pastrnak und Geeky. Ja, Lindholm auch nicht der beste Offensiv. Center, würde ich mal sagen, immer jemand, der solide Werte hat, aber eben 17 Tore, 31 Vorlagen, ist nicht so viel. Pavel Saka, Arvidsson und Casey Mittelstädt, auch da ist zumindest Mittelstädt noch jemand, wo noch ein bisschen mehr drin sein könnte. Aber wie gesagt, Arvidsson nach der letzten Spielzeit in Edmonton gut gespielt, Pavel Saka vielleicht auch immer so ein bisschen überraschend, dass sie da auch die Verluste auf der Center-Position mit Krejci und Bergeron da auch abfangen konnten aus den Vorjahren. Fraser Minton, Kuznetsov und James Higgins, die dritte Reihe zu Higgins hat übrigens Marco Sturm und den hören wir nachher auch noch kurz im Interview, zumindest ein Auszug aus der Media Session, die es gab am Freitag. Da hat Marco Sturm gesagt, dass der einfach ihn auch überzeugt hat, dass er keine Angst hatte, dass er gut gespielt hat und dass er deswegen eben jetzt wahrscheinlich auch die Chance bekommt in den Playoffs. Und bei Lukas Reichel hat er dann eben im Vergleich auch dazu gesagt, der hat einen guten Beginn gehabt, aber nachher hat es dann irgendwie nicht mehr so richtig gepasst und dementsprechend deshalb wurde er in die AHL runtergeschickt. Aber James Higgins, der wird zumindest, glaube ich, die Playoffs beginnen. Sean Corrali und Tanner Janot und Mark Kastelik, die bilden die dritte Reihe. Ja, und Janot muss man natürlich sagen, da hinten passt der, also war ja auch jemand, der oft kritisiert wurde, was jetzt auch Verträge betrifft. Vom Gehalt mal abgesehen, in der vierten Reihe ist er, glaube ich, gut aufgehoben. Und das ist aber auch nicht unbedingt eine der besseren Reihen jetzt hinten als vierte Reihe. Und auch bei der dritten Reihe, würde ich sagen, fällt das so ein Stück weit vielleicht auch gegenüber anderen Teams ab. Auch, glaube ich, gegenüber den Buffalo Sabres. Die Verteidigung, Jonathan Aspiro, Charlie McAvoy, Hampus Lindholm, Mason Lowry, Nikita Zadorov und Andrew Peak. Das ist alles solide, das ist defensiv auch in Ordnung, aber da fehlt so ein Stück weit die Kreativität, da fehlt ein Stück weit vielleicht auch moderneres Verteidigen, was nicht heißen soll, dass das jetzt schlechter ist, was die Bruins haben, aber es entspricht nicht unbedingt dem Stil der Zeit, würde ich es mal so ein bisschen sagen. Da gibt es ja eigentlich einige andere Verteidiger, bei Teams, vor allem dann auch im Westen, die sich öfter mit einschalten, aber wie gesagt, auch bei den Buffalo Sabres. Und das auch der große Unterschied. Da hat auch Marco Sturm gesagt, es kommt so ein bisschen darauf an, wessen Stil sich durchsetzt in dieser Playoff-Serie. Wer in der Lage ist, im Prinzip das durchzubringen, was seine Qualitäten sind. Wenn die Buffalo Sabres ihr Tempo durchbringen, ihren Spielstil, dann hat Boston keine Chance. hat er so sinngemäß gesagt, wenn aber Boston in der Lage ist, gut zu verteidigen, kompakt zu stehen, Bruins-Eishockey auch so ein bisschen zu spielen, dann ist durchaus auch was drin. Und ich glaube eben, einer der großen, großen Vorteile wird die Torhüterposition sein. Und natürlich kann man jetzt auch sagen, es ist toll, dass die Sabres zu Hause spielen vor dieser super Kulisse. Da wird richtig was los sein in Spiel 1 vor allem. Aber es ist natürlich auch Druck. Also du weißt, wenn du da Fehler machst, wenn du das Spiel verlierst, dann ist direkt wieder so ein bisschen vielleicht auch Panik da in Buffalo. Das kann auch etwas sein, was so ein Team dann ein Stück weit hemmt. Trainerposition ist ein gutes Stichwort. Marco Sturm war im Interview und das würde ich einfach mal mit reinschneiden hier in diese Folge. Ich habe ihn dazu gefragt, wie sich die Arbeit zum Beispiel zur regulären Saison unterscheidet in den Playoffs. Einmal kurz meine Frage und das Statement dazu von Marco Sturm.
Und dann hatten Sie vorhin so ein bisschen über den Umfang Ihrer Arbeit geredet, was jetzt auch die Playoffs betrifft. Was sind denn inhaltliche Unterschiede oder Dinge, die dann mehr gemacht werden im Vergleich zur Regular Season? Also was ist etwas, wo man sagen kann, das ist jetzt speziell, weil man ja einen Gegner nur noch hat, erstmal für eine Runde, auf den man sich vorbereitet. Das ist anders als zu Spiel 3 von 82 oder was auch immer.
Ja. Nee, man hat jetzt, ich merke das selber, man hat jetzt einfach tagelang Zeit, sich vorzubereiten, und die Papiere, was ich hier habe, das ist alles nur Buffalo, und da kann man sich natürlich da vorstellen, was da an Informationen alles auf einen zukommt. Die Analytics jetzt mit den ganzen Zahlen, das ist auch, kommt auch immer mehr hier in Amerika. Dann hat man natürlich den Videobereich, also ich kenne Buffalo in- und auswendig jetzt, und das ist eigentlich so der Unterschied. In einer normalen Saison, man hat auch kaum Zeit, man vielleicht am Tag vorher, vielleicht, wenn nicht am selben Tag, konzentriere mich auf den neuen Gegner. Aber ansonsten geht ja das schon wieder schnell wieder in die andere Stadt weiter. Jetzt ist natürlich so, dass ja jeder Spieler, System, die Mannschaft, also es wird wirklich, ich weiß alles, und das ist für mich so wahrscheinlich der größte Unterschied. Ja.
Vielen Dank, viel Erfolg.
Marco Sturm hat also ganz, ganz viele Zettel mit noch mehr Informationen über die Buffalo Sabres, und da bleibt natürlich die Frage, was bringt das? Welche Chancen hat Boston in dieser Serie? Es ist natürlich so, dass es eine etwas besondere Konstellation ist. Normal würdest du sagen, naja, die Sabres sehr, sehr gut drauf gewesen die letzten Monate. Auch das hat Sturm gesagt, die haben so ein bisschen rausgefunden, wie sie spielen müssen, was zu ihnen passt, welcher Stil auch erfolgreich ist. Das ist etwas, was die Sabres in der Entwicklung vollzogen haben während dieser Saison. Und das macht sie natürlich unheimlich schwer zu bespielen. Trotzdem, wie gesagt, diese Konstellation, 14 Jahre keine Playoffs, lange, lange auch Enttäuschung, das ist etwas, was ein Stück weit ein Faktor sein kann in dieser Serie. Und natürlich auch Jeremy Swayman, der ein, zwei Spiele klauen kann, auswärts, zu Hause. Das wird relativ gleich sein, glaube ich, dass er da eben entsprechend auch gute Leistung bringen kann. Ich glaube auch, dass die Serie ein bisschen länger dauert, als das mancher Experte so vermutet. Denn so die Tendenzen, die ich so wahrgenommen habe aus Nordamerika, die gehen eher schon in Richtung Sweep, 5 Spiele für die Buffalo Sabres. Das glaube ich an der Stelle nicht. Ich glaube schon, dass Boston da ziemlich viel Gegenwehr leisten wird, dass sie eben auch Spieler haben. Auch ein Pastrnak weiß ja, wie man Playoff-Serien gewinnt. Also ich meine, ne, der war ja auch schon in einem Stanley Cup-Finale 2019. Das hat er zwar verloren, aber trotzdem einen tiefen Playoff-Lauf gehabt. Und er ist auch ein Point-per-Game-Scorer in den Playoffs gewesen in den letzten Jahren immer wieder. Und deshalb denke ich schon, dass Boston unbequemer ist, als das vielleicht so auf dem Papier wirkt. Wie gesagt, diese Kombi, mehr Erfahrung ein Stück weit, besserer Torhüter, das wird Buffalo das ein oder andere Problem bereiten. Trotzdem gehe ich einfach davon aus, dass sich diese Offensiv-Power durchsetzen wird, dass auch die Torhüterleistungen zumindest in diesem Vergleich dann am Ende ausreichen und dass Buffalo nach 14 Jahren nicht nur die Playoffs erreicht, sondern dass sie sich dann in 6 Spielen durchsetzen werden und diese Serie gegen die Boston Bruins gewinnen. Da gleich nochmal der Hinweis, wenn ihr bei der Bracket Challenge mit teilnehmen wollt, ich kann einfach mal hier auch mal schon reinschauen, wie viele von euch eigentlich sich bisher angemeldet haben. Also letztens waren es, glaube ich, 6 oder 7. Mittlerweile ist noch ein bisschen was mit dazugekommen. Also es wäre natürlich schön, wenn da möglichst viele von euch mitmachen. Sportpass, also die ersten 8 Buchstaben von Sportpassion. Und wenn ihr die Liga sucht, ein Stanley Cup Logo sind das, was ihr braucht. Sportpass, die ersten 8 Buchstaben von Sportpassion bei der Stanley Cup Playoffs Bracket Challenge, so heißt sie, in diesem Jahr. Das ist eben die Info dazu. Und dann noch die Spiele, die ersten 4. Wann sind die terminiert? Es geht los am Montag, dann deutscher Zeit, 20. April um 1 Uhr und 30 Minuten Boston in Buffalo. Am Mittwoch geht es weiter, 22. April, 1.30 Uhr, wieder Boston in Buffalo. Dann der Freitag, 1 Uhr morgens, Buffalo zu Gast bei den Boston Bruins. Und Prime Time in Europa am Sonntagabend, den 26. April um 20 Uhr. Die Sabres zu Gast wieder in Boston. Das wäre erstmal Spiel Nummer 4. Und dann schauen wir mal, wann die anderen beiden Partien dann zeitlich terminiert werden. Die Tage stehen schon fest, aber dann hängt es natürlich ein bisschen auch davon ab, wann das in den USA stattfindet, und dann müssen wir sehen, wie die Zeitverschiebung ist und wann diese Partie dann entsprechend bei uns zu sehen ist. Damit habe ich alle Serien in der Eastern Conference jetzt in den Previews abgehandelt. Wir gehen also in der nächsten Folge in die Western Conference. Darauf könnt ihr euch freuen. Eine Serie dort hatte ich ja schon, das war die allererste Vorschau, die stand ja schon länger fest, die Stars gegen Minnesota, und die drei anderen Serien, die kommen dann in den nächsten Folgen. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast. Bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform. Teile die Links zur Sendung. Und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf 2 Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.